Ich weiß gar nicht, warum ihr so gelacht habt, als Dan gesagt hat, dass Tiere die ganze Aufmerksamkeit auf sich nehmen. Vielleicht wissen einige von euch, dass ich, bevor ich in der Jesusgemeinde war, Pastor im Kraftwerk war. Und die Kraftwerkgemeinde war eine Gemeinde, die Wert darauf gelegt hat, für die alternative Szene in der Neustadt da zu sein. Das heißt, Hunde waren im Gottesdienst willkommen. Es ist einige Male passiert, ja, dass so im während des Gottesdienstes plötzlich jemand aufgeschrien hat. Ja, das lag dann daran, dass wieder mal ein Hund jemanden gebissen hatte. Also seid froh, ja, dass bei uns Kinder herzlich willkommen sind, ja, und die Hunde ja am besten draußen oder zu Hause lasst. Wir sind ja jetzt seit einer Woche wieder aus Taiwan zurück. Ihr merkt an meiner Stimme, dass der Wetterumschwung uns ein bisschen zu schaffen macht. Und ich habe euch einfach ein paar Bilder mitgebracht und ein paar Impressionen, euch meine Freude darüber zum Ausdruck zu bringen, was in Taiwan passiert, dass ihr einfach mal so ein bisschen schnuppern könnt, wie es denn da aussieht, was da so passiert. Das hat unsere Familie also die letzten 2 Monate in Taiwan gemacht. Das nennt man Beach Ministry, also am Strand für Jesus. Aber keine Angst, wir waren auch am Strand, aber nicht hauptsächlich. Die meiste Zeit waren wir in einer relativ großen Stadt in Tainan. Das sieht dann eher so aus, von dem Fenster, da wo meine Arbeitsstelle war, wo wir geholfen haben, die Bibelschule aufzubauen. Und wenn du dann einfach den Fahrstuhl nach unten nimmst und aussteigst, sieht das dann so aus. Da habe ich euch ein kleines Video mitgebracht. Aber da brauchen wir den Ton. Der Ton muss dazu. Ja, und also wirklich, ohne Mist, so ist das überall. Ja. Und 24/7, also von früh bis spät, mittens in die Nacht. Ja, das hört nie auf. Ich habe am Anfang auch immer gedacht, das sind die Mobiles, die fahren immer nur die Runde da. Ja. Aber das ist nicht so. Ich weiß auch nicht, wo die Mobiles herkommen. Aber es ist die ganze Zeit Lärm, Krach und ziemlich laut. Und gegessen, jetzt kommt das nächste Video, gegessen wird im Freien.
She's just savaging.
You know when you show a prawn or something like that.
Genau, also man isst nicht zu Hause, sondern man geht einfach raus dann an die Straße, da wird das Essen sozusagen frisch zubereitet und dann kannst du das dann gleich essen. Jetzt habe ich euch noch ein kleines Video von der Bibelschule mitgebracht, da wo wir inzwischen 2 Klassen mit jeweils 30, 35 Leute haben, total spannend, alle junge Leute, total heiß auf Jesus, eine Hingabe an Jesus, die wirklich erstaunlich ist, eine Leidenschaft, Jesus zu ihren Mitmenschen zu bringen da in Taiwan. Okay, guckt einfach mal rein.
38, 请问 在出埃及记25到40章中，作者使用什么样的文学工具 ？Inclusion 三明治原则，归纳原则。
Genau, das war Josua, mein Übersetzer. Ich hoffe, der kommt bald mal nach Deutschland. Okay, das nächste Video, da seht ihr so ein bisschen die Früchte von meiner Arbeit. Wir haben natürlich hauptsächlich Bibelklassen gelehrt, Übersicht über das Alte Testament, Johannes, Evangelium, Galaterbrief. Und im 2. Jahr haben wir also eine Trainingsklasse gehabt, um Leute auszurüsten, zu predigen. Und die Früchte meiner Arbeit habe ich euch schon mal hier gezeigt. Ah, nee, stimmt nicht. Halt. Okay, das ist dann das nächste Video. Da muss einer kommen, wo einer predigt. Haben wir das irgendwo? Was? Nicht da? Na, dann zeige ich euch das nächste Mal. Okay. Das ist ja sehr lustig. Dann gucken wir uns das Video gleich an. Das ist einfach ein Ausschnitt aus der Gemeinde. Eine der Sachen, die mich wirklich in der Gemeinde fasziniert haben, ist, dass es wird wöchentlich wird so ein kleines Gemeindeblatt rausgebracht, also so ähnlich wie der Einblick bei uns, einmal im Monat. Und da steht immer drin, wer sich in der Woche bekehrt hat, also bis zum Sonntag, also wer zum Glauben gekommen ist. Und tatsächlich jede Woche gibt es mindestens 1, 2, 3 Leute, die da dastehen, die zum Glauben gekommen sind in der Woche. Und dann gibt es einmal im Monat Taufe. Das sind immer 10 Leute, die sich taufen lassen. Und es hört einfach überhaupt nicht auf. Und das ist so faszinierend zu sehen, dass so viele Leute Jesus kennenlernen. Und deshalb habe ich euch diesen kleinen Abschnitt, oder diesen kleinen Ausschnitt mitgebracht vom Gottesdienst. Okay, und das waren alle Videos, oder? Okay, gut. Ja, man muss auch noch dazu sagen, dass die Leute, die sich taufen lassen, sie sich meistens taufen lassen in großen Widerstand zu ihren Familien. Die meisten Familien sind sehr tief, entweder im Buddhismus oder Taoismus verwurzelt. Und wenn einer aus der Familie Christ wird und die Urahnen nicht mehr anbetet, bedeutet das in ihrem Denken, dass nicht nur über die Person, sondern auch über die ganze Familie sehr viel Unglück kommt. Und weil man das natürlich fürchtet, weil man natürlich kein Unglück in die Familie holen will, sind die Leute, die sich taufen lassen, die Jesus nachfolgen wollen, unter einen unwahrscheinlich großen Druck ausgesetzt. Und es ist trotzdem total klasse zu sehen, wie die Augen leuchten, wie junge Leute sagen, ich habe ewiges Leben bei Jesus gefunden, ich will ihm nachfolgen. Ist eine wirklich klasse Sache. Okay, zur Predigt. Lass uns beten und dann geht's los. Jesus, es ist unsere Sehnsucht und unser Herzensverlangen, dich zu sehen, dir zu begegnen, deine Größe zu bestaunen. Wir wollen dich erleben, weil du unsere Herzenssehnsucht bist. Und deshalb bitten wir dich, dass du kommst, dass du in unserer Mitte wohnst, dass du unsere Herzen anrührst und unsere Augen öffnest dafür, wie groß und wie genial du bist. In deinem Namen, Jesus Christus, beten wir zum Vater. Amen und Amen. Wir beginnen nächste Woche eine Predigtreihe über den König von König David, über David. Und werden uns einzelne Geschichten aus den Samuel-Büchern angucken, wie David gelebt hat, seine Höhepunkte, seine Tiefpunkte in seinem Leben. Und ich habe heute mir gedacht, dass ich so eine Art Pilotpredigt einfach mal für diese Predigtreihe anfange. Also wer nicht weiß, was eine Pilotpredigt ist, es gibt im Fernsehen eine sogenannte Pilotausstrahlung. Das ist meistens so ein Pilotfilm. Das hat nichts mit Fliegen zu tun, sondern es hat damit was zu tun. Ich kann gleich das nächste Bild zeigen. Dass ein Einführungsfilm kommt, der zur Einführung einer Fernsehserie konzipiert ist und der dazu dient, die Geschichte und die Vorgeschichte der Serie einzuführen, die Hauptperson vorzustellen und den Zuschauern die weiteren Folgen der Serie schmackhaft zu machen. So wie es ist aus Wikipedia kopiert. So. Und Benjamin hat gesagt, ihr sollt nicht drauf gucken, wo ich meinen Telefonvertrag habe. Das heißt, eine Pilotpredigt ist dazu da, euch so ein bisschen den Charakter einzuführen und einen groben Überblick zu geben. Das heißt, die eigentliche Handlung, die Detailsachen, die in den nächsten Wochen kommen, kommt heute noch nicht. Sondern ich habe heute extra sozusagen eine Predigt gewählt, die mal das Ganze zeigt. In gewisser Weise, was überhaupt so im Großen passiert in der Bibel. Und ich gehe mit euch heute vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung einfach, damit wir mal ein Gefühl dafür kriegen, mal zurückzuschauen, und uns nicht sozusagen im Wald verlieren und den ganzen Wald voller lauter Bäumen nicht mehr zu sehen, sondern dass man mal den Überblick bekommt, was überhaupt in der biblischen Geschichte passiert und wo David als König einzuordnen ist. Und ihr könnt eure Hände stecken lassen, braucht also der Mutti nicht texten, sagen, es dauert noch etwas, Dirk predigt heute vom ersten Mose bis zur Offenbarung. Ich verspreche euch das, wir kriegen das hin, innerhalb der Zeit zu bleiben. Das Ganze ist dazu da, weil wir meistens uns zwar einzelne Texte angucken, aber so überhaupt nicht so richtig wissen, wo befinden wir uns eigentlich. Viele von uns benutzen Begriffe, die so alltäglich geworden sind. Wir sagen zum Beispiel, Jesus ist der Christus. Ja? Und die allermeisten von uns, oder ich hoffe es nicht, aber einige von uns, wenn man dann mal jemanden fragen muss, na, wer ist denn der Christus, ja? Was ist denn das überhaupt? Dann ist das so ein Fachwort, an was wir uns gewöhnt haben, aber wissen eigentlich nicht wirklich, wo es herkommt. Jesus Christus heißt nämlich nicht, dass Jesus der Vorname von Jesus ist und Christus der Nachname von Jesus, sondern eigentlich, wenn du im ersten Jahrhundert gefragt hättest, Jesus, oder wenn du gefragt hättest, wenn das Finanzamt einen Brief an Jesus geschrieben hätte, was stand an der Adresse drauf? Was ist der korrekte Name von Jesus? Der hätte drauf gestanden, an Jesus, Sohn von Josef aus Nazareth. Und das ganz Interessante ist dabei, eine kleine Nebensache, wer das Johannesevangelium liest, wird sehen, dass Johannes zeigt, dass der eigentliche Name, die eigentliche Identität nicht ist Jesus, Sohn des Josefs aus Nazareth, sondern Jesus, Sohn Gottes, direkt vom Himmel. Aber das ist was ganz anderes. Das ist der korrekte Name von Jesus. Jetzt kommt der Christus, ist ein Titel, den man ihm gibt, vielleicht so eine Art Doktortitel oder Berufsbezeichnung oder eine Art Bezeichnung, was ihn charakterisiert, wer er ist. Und woher dieser Begriff Christus kommt, werden wir uns heute angucken. Ich weiß noch, als mein Bruder zum Glauben gekommen ist, habe ich ihn mit eingeladen in die Gemeinde und ist auch mit in die Emmaus-Gemeinde gekommen. Und ihm war genauso alles neu, wie mir neu war. Und eines Tages sitzen wir zu Hause bei Mutti am Mittagstisch nach dem Sonntag und mein Bruder sagt zu mir, also ich habe gedacht, dass ich das mit dem Jesus verstanden habe, aber ich habe keine Ahnung, wer Hosanna in der Höhle ist. Hosanna in der Höhle. Das hat damit was zu tun, dass es dieses Lied gibt, Hosanna in der Höhe. Der Tobi, stimmt das? War das so? Ne, da hinten sitzt mein Bruder. So, und wir gucken uns einfach so ein bisschen heute an, wo diese Titel herkommen. Wenn wir uns die Samuel-Bücher angucken, nächstes Bild, werden wir Folgendes feststellen. Die Samuel-Bücher, also da, wo die Geschichte Davids beschrieben ist, baut sich wie in so einem Crescendo auf. Das Ganze geht sozusagen, das schaukelt sich mit Spannung immer weiter nach oben. Und der Hauptpunkt, der wichtigste Punkt, das dramatischste Ereignis in den Samuel-Büchern ist 2. Samuel Kapitel 7. Und jetzt sagst du mir, habe ich keine Ahnung, was da steht. Kein Problem, ich erkläre es euch. Deshalb machen wir das heute. In 2. Samuel-Büchern steht nichts über Goliath und auch nichts über Bathsheba. Das heißt, weder das Riesenbesiegen noch die Liebesgeschichte sind der Höhepunkt der Samuel-Bücher. Sondern der Höhepunkt der Samuel-Bücher ist ein Erscheinen des Propheten Nathan, der zu David kommt und ihm eine Prophetie gibt, die den Rest des Alten Testamentes bestimmen wird, wo die Geschichte lang geht. Die habe ich euch gleich mitgebracht. Lesen wir gleich zusammen. Und bevor wir verstehen, wie zentral diese Bibelstelle 2. Samuel Kapitel 7 ist, gehen wir einfach noch mal ein Stück zurück und gucken mal, was bisher passiert ist. Und ich gebe euch sozusagen einen Kurzzusammenriss von 1. Mose bis 2. Samuel Kapitel 7, damit man so versteht, wie das Ganze da überhaupt hingekommen ist. Am Anfang also war Gott. 1. Mose. Gott in unwahrscheinlicher Herrlichkeit und Schönheit und Faszination, übermäßig groß, fließt über in der Exzellenz seiner Herrlichkeit in der Schöpfung. Gott war nicht einsam, dass er die Schöpfung gebraucht hat, sondern er hatte in gewissermaßen so viel von sich, dass er ausgebrochen ist in die Schöpfung hinein und hat den Menschen als sein Ebenbild geschaffen, als ein moralisch fähig denkenden und handelndes Geschöpf, was ihm ein Gegenüber ist, was Gott mit ganzer Kraft genießen kann. Und Gott hat den Menschen geschaffen, um ein gegenseitiges Genießen und vor allen Dingen das Genießen des Menschen von Gott und damit gleichzeitig seine Größe, seine Verherrlichung darzustellen, sozusagen zu machen, zu bringen. Das Konzept ist so groß, dass mir meistens die Worte dafür fehlen. Und dann passiert natürlich das Tragische. Anstelle sich am schönsten und besten und genialsten, was es im ganzen Universum gibt, zu erfreuen, entscheidet sich der Mensch zu rebellieren und Gott nicht zu vertrauen, sondern eher seiner eigenen Fähigkeit, und die Frucht wird gegessen. Und es passiert ein katastrophaler Fall, dass der Mensch aus der Gegenwart Gottes herausfällt, dass der Mensch den Sinn und den Geschmack für Gott verliert. Und von jetzt an, ab 1. Mose Kapitel 3, alleine und ohne Gott zurechtkommen muss. Und jetzt passiert Folgendes: Wenn du das 1. Mose Buch liest, wird sehen, dass je weiter du von Kapitel zu Kapitel gehst, es immer schlimmer wird. Die Spirale dreht sich immer nach unten. Die Menschheit ist also nicht sozusagen auf einem aufstrebenden Ast. Es wird immer besser, so wie im Sozialismus. Ja. Es wird zwar alles immer knapper, aber es wird trotzdem alles besser. Sondern im 1. Mose geht es mit den Menschen kontinuierlich abwärts. Es dauert nicht lange, es passiert der erste Mord. Kain ermordet Abel, mache ich es richtig? Ja. Und es wird immer schlimmer. Nur ein Kapitel später ermordet Lamech auch jemanden. Aber jetzt ermordet er nicht nur jemanden, sondern Lamech rühmt sich auch noch und sagt, ich habe jemanden umgebracht, nur weil er mir widersprochen hat. Und der Zustand des Menschen wird so schlimm, dass Gott irgendwann mal die Sinnflut schafft und sagen muss, wenn das so, kann es nicht weitergehen. Und mit dem Menschen erstmal bis auf eine Familie Schluss macht. Das heißt, der Zustand der Menschen ist nicht hoffnungsvoll, sondern er ist eher hoffnungslos. Er geht immer weiter nach unten. Den riesengroßen Unterschied, dass die Welt nicht komplett verloren geht, macht 1. Mose Kapitel 12. Den Unterschied einer sich immer weiter entfernenden Gesellschaft von Gott macht Gott, der zu Abraham kommt und sagt, Abraham, ich verspreche dir etwas. Und hier kommt die Wendung. Mit dem Ruf Gottes an Abraham kommt die Wendung und die Wiederherstellung des Menschen zu Gott beginnt. Gott verspricht Abraham zwei Dinge. Er verspricht ihm Nachkommen, sprich ein Volk, und er verspricht ihm Land. Und im 1. Mose, was im 1. Mose implizit ist und im Hebräerbrief 11 explizit ist, ist, dass das Land, was Gott Mose verspricht, nicht einfach nur das Land Kanaan ist, sondern das Land, was Gott Mose verspricht, ist das Land Eden, ist das Paradies. Wenn du es nicht glaubst, lies einfach im Hebräerbrief Kapitel 11 durch. Da steht explizit drin, dass Abraham, als er die Verheißung bekommen hat, geglaubt hat, dass Gott ihm ein besseres Land, ein anderes Land, ein himmlisches Land versprochen hat. Das heißt, Abraham, als Gott zu ihm erschienen ist und gesagt hat, ich werde dir ein Land geben, folge mir einfach nach, ich weiß, wo es ist, hat er Abraham Eden versprochen, also das Paradies. Abraham hat gehört, als Gott zu ihm gesprochen hat, Gott stellt den Ursprung wieder her, als der Mensch mit Adam und Eva im Paradies war. Und dann geht's los. Das mit dem Volk klappt ziemlich schnell, ziemlich gut. Die Israeliten vermehren sich gut und sind ein ziemlich großes Volk in Ägypten. Was jetzt noch fehlt, ist die Wiederherstellung der Gegenwart Gottes und der paradiesische Zustand. Und der beginnt damit, im 2. Mose, dass Gott sein Volk aus Ägypten herausholt und mit ihm einen Bund macht oder einen Bund eingehen will und sagt, ich bin euer Gott und ihr seid mein Volk. Das funktioniert nicht so gut. Nicht, weil der Bund nicht gut ist, nicht, weil Gott nicht gut ist, sondern weil das Volk nur wenige Tage, nachdem sie den heiligen Bund mit Gott eingegangen sind, sich von Gott abwendet und ein goldenes Kalb anbetet. Könnt ihr euch daran erinnern? Gut, genau. Das heißt, die erste Generation versagt schon mal. Die Generation versagt wieder in dem Augenblick, wo sie ins verheißene Land einziehen sollen. Und plötzlich Ägypten viel besser ist als das eigentliche Land, wo Gott sie hinführen will. Summa summarum, die Generation kommt auch nicht ins Land und Gott wartet eine neue Generation, um das Land Kanaan einzunehmen, um mit der neuen israelischen Generation da reinzuziehen. Die neue israelische Generation nimmt das Land zwar ein, jetzt sind wir schon sind wir schon bei Josua, nimmt das Land zwar ein, aber nur zum Teil, sondern der Mensch ist wieder immer noch so sündhaft, dass es immer nur einen teilweisen Fortschritt gibt und große Teile des Landes, die Gott versprochen hat, die Israeliten einnehmen sollen, werden einfach nicht eingenommen. Und das liegt einfach an der Sündhaftigkeit des Volkes. Sehen wir im nächsten Buch, im Buch Richter, was gleich nach dem Buch Josua kommt, als das Buch Richter, nämlich sozusagen, oder im Buch Richter, was passiert, dass der Engel des Herrn kommt und zu dem Volk spricht und sagt, ich habe euch aus Ägypten heraufgeführt, euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern zugeschworen habe. Und ich sagte, ich werde meinen Bund mit euch nicht brechen in Ewigkeit und ihr sollt keinen Bund mit den Bewohnern des Landes schließen. Ihre Altäre sollt ihr niederreißen, aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Was habt ihr getan? So habe ich euch gesagt, ich werde sie vor euch nicht vertreiben. Das heißt, auch die nächste Generation ist eine götzenanbetende Generation, die Gott nicht nachfolgt. Und im Buch Richter passiert wieder so eine Spirale, die nach unten geht. Je weiter du im Buch Richter liest, umso schlimmer wird der Zustand in Israel. Und in den letzten Kapiteln des Buches Richter hast du unter anderem eine grauenhafte Geschichte von einem Leviten, der eine Nebenfrau hat und mit der Nebenfrau durch das Land zieht, nach Hause will und die Dunkelheit einbricht und sie sich entscheiden müssen, übernachten sie in Jebus, das ist eine Stadt, die von den Kanaanitern bewohnt wird, oder übernachten sie in Gibea. Und Gibea ist die Stadt, die von Israeliten bewohnt wird. Und der Levit entscheidet sich, oh, bei den Fremden will ich nicht wohnen, ich gehe zu meinem eigenen Volk, ich übernachte in Gibea, findet Zuschlupf bei einem alten Mann und dann passiert in der Geschichte in Gibea, in einer israelischen Stadt, genau dasselbe, was im 1. Mose mit Sodom und Gomorra passiert ist. Die Männer der Stadt kommen und wollen den Besucher homosexuell vergewaltigen. Und der Besucher sagt, macht das nicht, ich gebe euch meine Nebenfrau und die Frau des alten Mannes. Und schickt seine Nebenfrau hinaus und dann wird die vergewaltigt. Summa summarum, es führt zum Mord, Bürgerkrieg und unwahrscheinlich schlimme Zustände. Summa summarum der Geschichte ist, Israel ist geworden wie Sodom und Gomorra. Israel ist schlimmer als die Nachbarschaft Jebus, die von Ausländern bewohnt wird und die keine Beziehung zum allmächtigen Gott haben. Und in diesem sozusagen zwischen diesen Geschichten gibt es so eine Art Bucheinbindung, ein Satz, der sich wiederholt am Anfang und am Ende. Und in diesem Satz steht im Buch Richter, an jenen Tagen war kein König in Israel. Jeder tat, was recht war, in seinen eigenen Augen. Und das ist schlimm. Wenn jeder tut, was in seinen eigenen Augen recht ist, ist Anarchie, Chaos, Mord, Vergewaltigung und Zivilkrieg. Und am Ende, das Buch Richter endet mit demselben Satz. An jenen Tagen war kein König in Israel. Das heißt, das Buch Richter hat so ein bisschen, wirft die Frage auf, die schlechten Zustände im Volk liegen daran, dass es keinen König gibt. Wie die Hilfe, die Lösung für das Problem eines sündhaften, nicht Gott folgenden Volkes ist, wir brauchen einen König. Der König führt das Volk in Gerechtigkeit zu Gott. Und dann kommen wir zum ersten Buch Samuel. Jetzt sind wir da, wo wir eigentlich hinwollen. Im ersten Buch Samuel, vor allen Dingen im Kapitel 8,
will das Volk einen König. Das Volk kommt zum Propheten Samuel und sagt, wir wollen nicht länger abhängig sein von Gott. Immer wenn es uns schlecht geht, müssen wir zu Gott rufen und erst dann schickt uns Gott einen Befreier. Wir wollen einen König haben, der immer für uns da ist, der immer die Feinde vertreibt. Wir wollen so sein wie alle anderen Nationen. Und Samuel schmerzt es natürlich im Herzen als ein guter Prophet Gottes. Und er sagt, ihr fragt Gott etwas Böses. Und Gott in seiner Souveränität benutzt den bösen Wunsch und kommt zu Samuel und sagt, ich weiß, sie wollen einen König aus falschen Motiven. Mach dir nicht Samuel drauf, setz einen König ein. Denn ich will einen König aus ganz anderen Motiven. Ich will einen König, weil der König die Lösung des Problems ist, dass mein Volk sich immer wieder von mir abwendet. Wenn ich einen König einsetze, einen Mann nach meinem Herzen, wird er das Volk führen in Gerechtigkeit, in Wahrheit und in meine Gegenwart. Setz einen König ein. Und Samuel salbt zu seinen Lebzeiten 2 Könige. Zuerst Saul und dann David. Saul funktioniert als Prototyp, wie ein König nicht sein soll. Weil Saul zwar macht, was Gott sagt, aber nur, wenn es ihm vom Vorteil ist. Sobald es ihm zum Nachteil gereicht, macht er was ganz anderes. Und das boshafte Herz von Saul wird ganz klar, als er bereit ist, im 1. Samuel die Priester in der Stadt Nob abzuschlachten. Samuel ist bereit, die wahren Gottesanbeter, die Priester, einfach umzubringen. Und wenn es ihm in den Kram passt, löscht er die Gottesanbetung, Jahwe-Anbetung in Israel einfach aus, solange er an der Tete ist und bleibt und es ihm dient. Deshalb sagt Gott zu Samuel, wir brauchen einen anderen König. Wir brauchen einen König nach meinem Herzen. Such dir mal einen aus. Ich schicke dich mal los und dann gucken wir mal, wen wir nehmen. Und David wird gesalbt. Und David scheint die rechte Wahl gewesen zu sein. Weil David ist ein Mann Gottes, und das kennt ihr alle, das sind unsere Lieblingsgeschichten, der hat Leidenschaft für Gott. David ist jemand, als er Goliath sieht, sagt, es kann nicht sein, dass Gott so gelästert wird. Und David wusste nicht, ich weiß nicht, ob er sich hundertprozentig sicher war, wie es ausgehen wird. Ja? Aber er ist bereit, für den Ruhm und für die Ehre Gottes etwas zu wagen, was sonst keiner gewagt hat in Israel, nämlich für Gott anzutreten, gegen Goliath, der größer ist, wesentlich größer als er selbst. Und in den 1. Samuel-Kapiteln zeigt sich David immer wieder als tatsächlich ein Mann nach Gottes Herzen. Nachdem seine Feinde im Großen und Ganzen besiegt werden und ein bisschen Ruhe einkehrt und David seine Hauptstadt in Jerusalem aufbaut, allererste Sache, allererste Agenda, die David macht, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, als damals die Regierung zwischen CDU und FDP an die Tete gekommen ist, allererste Agenda der FDP war, den Steuersatz der Hoteliers zu senken von 14% auf 7%. So, da sieht man, wo das Interesse der Partei ist. Völlig ohne Wertung. Nur als Illustration. Die allererste Agenda, als David auf dem Thron ist, er holt die Bundeslade, er holt den Ort, wo Gott wohnt, zu sich nach Jerusalem. Weil er sagt, es kann nicht sein, dass das Zentrum des Reiches in Jerusalem ist und die Bundeslade abseits steht. Ich will Gott im Zentrum der Anbetung des Volkes, nahe bei mir, wenn Sachen entschieden werden, wenn Leute nach Jerusalem gucken, wo es lang geht, sollen sie zur Bundeslade und zur Gegenwart Gottes schauen. Das heißt, wir sehen, David ist ein Mann nach Gottes Herzen, der Prototyp eines Königs, wie Gott ihm gefällt. Jetzt kommen wir zu 2. Samuel, Kapitel 7. Im 2. Samuel, Kapitel 7 sagt sich David, ruft seinen Propheten Nathan und sagt zu Nathan, pass mal auf, Nathan, irgendwas stimmt hier nicht. Ich wohne in einem riesengroßen Haus aus Zedern. Ich habe mir einen großen Palast gebaut. Und Gott wohnt immer noch in einem Zelt. Ich will, und impliziert dabei, ich will ihm einen ordentlichen, prunkvollen Tempel bauen, der seiner Gegenwart würdig ist. Und nach ein bisschen, ich habe es ein bisschen zusammengekürzt, damit ihr heute noch zeitig nach Hause kommt, nach ein bisschen Zwischenspiel kommt der Prophet Nathan und sagt zu David, ich habe das Wort des Herrn für dich, so spricht der Herr. Ich weiß, dass du ihm ein Haus bauen willst. Du willst mir ein Haus bauen, als Wohnung für mich. Und dann sagt Gott, ich selbst habe dich, Gott fokussiert sich nicht auf das Haus, sondern er fokussiert sich auf David als den König. Und er sagt, ich selbst habe dich von der Weide genommen, von der Schafherde weg, dass du Herrscher sollst sein über mein Volk Israel. Und ich bin mit dir gewesen, überall wohin du gegangen bist, und habe all deine Feinde vor dir ausgerottet. Danke, können wir die nächste Folie nehmen? So verkündigt nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, werde ich deinen Nachkommen, der aus deinem Leib kommt, nach dir aufstehen lassen und ich werde sein Königreich festigen. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Dein Haus aber und dein Königtum sollen vor dir Bestand haben für ewig. Dein Thron soll feststehen für ewig. Ich habe euch, was Nathan hier sagt, mal mit einem Bild illustriert. Weil es geht um das Wortspiel des Hauses. Das Wort Haus kann mehrere Bedeutungen haben. David möchte Gott ein Haus bauen und er meint damit, ich möchte dir das Ding da rechts bauen. Ich möchte dir einen Tempel bauen. Und als Nathan zu David zurückkommt und sagt, das war, hier ist ein Wortspiel drin, du willst mir ein Haus bauen, aber ich sage dir, ich werde dir ein Haus bauen. Und jetzt geht es nicht darum, dass für David ein Tempel gebaut werden wird, sondern jetzt wird das Wort Haus als den zweiten Begriff, das das Wort haben kann, gebraucht, nämlich ich werde dir eine Dynastie bauen. Und da habt ihr schon richtig erkannt, habe euch den Fürstenzug eingeführt. Weil der Fürstenzug ist das Haus der Wettiner. Wer sich nicht daran erinnern kann, macht mal einen schönen Frühlingsspaziergang da am Stallhof und wird das sehen, dass die Wettiner, ich weiß nicht mehr genau, von 1128 oder 1114 irgend sowas, geherrscht haben über Sachsen bis 1918. Es war eine Dynastie, es war ein Herrscherhaus. Und genau das ist es, was Gott David verspricht. Gott sagt zu David, du willst mir einen Tempel bauen, ein Haus, aber darauf liegt nicht mein Fokus. Mein Fokus liegt darauf, dass ich dir eine Dynastie baue, dass ich dir ein Haus baue und einer deiner Nachkommen immer auf dem Thron sitzen wird, ohne Rebellion, ohne 1918, ja, ohne Sachsen, die gesagt haben, wir wollen den König nicht mehr, sondern im Gegensatz zum Haus der Wettiner wird das Königshaus von David immer bestehen und er wird immer einen Nachkommen auf dem Thron haben. Und jetzt passiert Folgendes in der nächsten Geschichte. David ist der Protokönig, wie die Idealnachkommen sein sollen. Und gleichzeitig ab 2. Samuel 7 geht es abwärts mit David. Er ist der Protokönig und er ist nicht der Protokönig. Er ist Vorbild und er ist nicht Vorbild, weil in ganz vielen Dingen, Lügen, Ehebruch und Mord, sündigt David auch. Und alle Leute in Israel wissen, David ist gut, aber wir brauchen noch einen anderen. David ist nur die Vorschau, er ist nur der Prototyp für einen anderen König. Und dann, ich fasse die Kiste ein bisschen zusammen, nächste Folie, passiert Folgendes. In Königbüchern von dem ersten Nachkommen von David, von Salomo, bis zum letzten König, bis zu Sedekia, also von 970 vor Christus bis 586 vor Christus, herrschen 19 Könige und eine Königin. Und es ist ein ständiges Auf und Ab und mehr Ab als Auf. Und die Zustände werden wieder so schlimm, dass 586 so gut wie niemand mehr loyal gegenüber Gott ist, auch kein König mehr. Und Gott sagt, so wie ich es verheißen habe, werde ich es machen. Ich werde Jerusalem zerstören und werde mein Volk ins Exil bringen. Das heißt, Babylon, das Großreich im Osten, kommt, zerstört Jerusalem und bringt der Dynastie Davids ein Ende. Es nahm mit dem Eindringen der babylonischen Soldaten in Jerusalem wird der letzte König abgesetzt und von nun an herrschen nur noch Statthalter, also Beamte, babylonische Beamte in Jerusalem, kein König mehr. Und wir müssen uns die Frage stellen, was ist aus der Verheißung Gottes geworden, als er zu David gesagt hat, einer deiner Nachkommen wird immer auf dem Thron sitzen. Dann kommen wir jetzt gleich ins Neue Testament. Ich habe ja versprochen, in 20 Minuten haben wir Altes Testament fertig gemacht. Neue Testament ist kürzer, das schaffen wir. Als die Israeliten im Exil sind, hat Gott eine Antwort, weil die fragen genau die Fragen. Die Israeliten fragen die Fragen, wenn wir im Exil sind, wenn wir in Babylon sind, wenn wir keinen Herrscher mehr haben, was ist aus der Prophetie geworden, dass immer ein Nachkomme Davids auf dem Thron sitzen soll? Und fast alle Propheten haben eine Antwort darauf. Ich habe euch einen Propheten mitgebracht, den Propheten Jesaja. Und der verheißt Folgendes. Der sagt, ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Jessis. Jesse ist der Vater von David. Das heißt, Jesaja sagt, ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Jessis. Und bevor wir weiterlesen, ich habe euch eine Illustration mitgebracht, was Jesaja sagt. Mein nächstes Bild, dann gehen wir zurück. Jesaja sagt, das Königshaus Israels ist mit der babylonischen Herrschaft abgehauen wie ein Baum. Boom. Aber er hat eine gute Nachricht. Obwohl das Herrscherhaus nicht mehr da ist, es wird ein neuer Spross kommen. Aus diesem Stumpf heraus wird ein neues Pflänzchen auferstehen. Und was mit diesem Pflänzchen auferstehen wird, lesen wir weiter. Vielleicht noch bitte eine Folie zurück. Benjamin, du bist klasse. Noch eins zurück, bitte. Ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Jessis, also es wird einen neuen Nachfolger Davids geben und ein Schößling wird aus seinen Wurzeln Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Das heißt, der neue König wird in en masse den Heiligen Geist zur Verfügung haben. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch zurechtweisen nach dem, was seine Ohren hören, sondern er wird in geringen Gerichten, in Gerechtigkeit, die Elend des Landes zurechtweisen in Geradheit. Er wird die Gewalttätigen schlagen mit dem Stab seines Mundes, also er wird ein mächtiger Herrscher sein, dem keine seiner Feinde widerstehen werden. Und mit dem Hauch seiner Lippen wird er den Gottlosen töten. Ein mächtiger König kommt. So, weiter geht's mit Jesaja. Okay, na gut, und dann haben wir, ich fasse ein bisschen zusammen, als nächstes vom Vers 5 an haben wir diese paradiesischen Zustände, die der König bringen wird. Der Wolf wird beim Lamm weilen, der Leopard beim Böckchen lagern. Also wie im Garten Eden. Ohne Mord, ohne Totschlag, ohne Tod, sondern wenn der neue König kommt, bringt er das mit. Könnt ihr euch daran erinnern, was die ganze Zeit verloren gegangen war? Der neue König wird die Wiederherstellung zum Garten Eden mit sich bringen. Das, was Abraham verheißen hat, wo die Hoffnung des Volkes drauf lag für viele tausend Jahre, das ist die Verheißung, wird der neue König mit sich bringen. Und er wird sie nicht nur dem Volk Israel bringen, sondern, im Vers 10 seht ihr es, an jedem Tag wird der Wurzelspruch Jesses, also der Nachkomme von David, als Feldzeichen der Völker dastehen, als großes Zeichen, wo die Völker hinkommen können. Und die Völker, die Heiden, die Nationen werden nach ihm fragen. Jetzt werden sich sogar die Nationen diesem neuen König unterordnen und seine Ruhestände wird Herrlichkeit sein. Diejenigen, die zu ihm gehören, werden in die Gegenwart Gottes eintreten und das erleben, was im Paradies im Garten Eden stattgefunden hat. Der neue König kommt und dann ist viele hundert Jahre Ruhe. Und dann geht das Neue Testament los. Mit folgenden Worten. Also auf Neues Testament. Du schlägst die erste Seite auf. Und das Neue Testament fängt an. Buch der Vorfahren von Jesus Christus, des Sohnes Davids. Und jeder Israelit, der das Buch aufschlägt und die erste Seite liest, dem läuft es kalt und heiß den Rücken runter. Weil der weiß, was Matthäus sagen will. Jesus Christus ist der Sohn Davids. Der neue, verheißene Herrscher. Der König, der auf dem Thron sitzen wird für immer. Derjenige, der die Nationen zu sich ziehen wird. Der den Garten Eden wiederherstellen wird. Es ist Jesus Christus. Und das sehen wir auch daran, wie das Geschlechtsregister weitergeht. Das Geschlechtsregister plätschert so vor sich hin. Derjenige ist der Nachkomme von jedem, derjenige ist der Nachkomme von dem, derjenige ist der Nachkomme von dem. Und wo der Fokus des Geschlechtsregisters ist, sieht man darin, wo das Geschlechtsregister unterbrochen wird. Also was Ungewöhnliches geschieht. Und das geschieht im Vers 6. Jesse zeugte David. Und dann das einzige Mal im ganzen Geschlechtsregister bekommt ein Mann eine Bezeichnung, den König. Und alle Leute, die ersten Verse des Matthäus-Evangeliums lesen, merken, Jesus ist der Herrscher. Er ist der versprochene König. Jetzt wird alles klar. Aufgrund von 2. Samuel Kapitel 7 wissen wir plötzlich, warum die Blinden in Matthäus, gab es Kapitel 21, ist 21, Matthäus Kapitel 20. Im Kapitel 20 rufen, hab Erbarmen mit uns, Herr, Sohn Davids. Die Blinden rufen David zu, rufen Jesus zu. Wir wissen, wer du bist. Du bist der Herrscher. Du bist derjenige, auf den sich die Prophetien von Generation nach Generation beziehen. Du bist derjenige, der den Geist Gottes in Vollmacht hat. Du bist derjenige, der Eden wiederherstellt. Du kannst uns heilen. Und Jesus sagt nicht zu den Gelähmten, ach, pass auf, nicht solche übertriebenen Titel bitte mir zuwerfen, sondern er sagt zu ihnen, du hast mich Sohn Davids genannt. Was soll ich für dich tun? Er akzeptiert den Titel und zeigt damit, vor allen Dingen mit der Heilung, dass er tatsächlich der verheißene Herrscher ist. Jetzt wird auch völlig klar, nächste Folie, warum die Okay, machen wir bis dahin. Warum der Engel zu Maria sagt, als sie schwanger wird, du wirst einen Sohn gebären, er soll den Namen Jesus bekommen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit. Und von seinem Königtum wird kein Ende sein. Maria wusste vom Augenblick an, als der Engel zu ihm kam, war keine Frage, wen sie gebären wird. Sie wusste, sie wird den zukünftigen König zur Geburt bringen. Jetzt wissen wir auch, warum das Volk, als nächste Folie, Jesus nach Jerusalem eingezogen ist, die Palmenzweige vor ihm hingelegt haben, Zeichen des Sieges, weil ein König siegt. Warum sie ihre Gewänder vor ihm hingelegt haben als Zeichen der Demut und zu ihm gerufen haben, Hosanna, dem Sohn Davids. Weil sie geahnt haben, dass derjenige, der nach Jerusalem einzieht, der wahre und letztendliche Herrscher ist. Wofür David nur ein Prototyp war, ist Jesus Christus die Erfüllung. Er ist der wahre Herrscher des Volkes und er wird sein Volk zu Gott wiederherstellen. Er wird der König sein, der das Volk Gottes seinem Vater wieder nahe bringen wird und der für sein Volk Eden wiederherstellen wird. Jesus Christus ist der echte König. Jetzt kommen wir zur letzten Bibelstelle, Apostelgeschichte. Da verkündigen die Apostel, wir haben es gesehen, wir waren Augenzeugen, wir bekündigen euch, lasst das ganze Haus Israel wissen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Dieses Wort Christus bedeutet der Gesalbte, der mit dem Heiligen Geist Ausgestattete. Dieses Wort der Gesalbte war zum allerersten Mal auf den Lippen von David, als David versucht war, den damaligen König, der noch an der Täter war, umzubringen. Er hat gesagt, als seine Männer ihn ermutigt haben, hau ihn doch einfach um, er ist gerade auf dem Klo. Dann sagt David, ja, so ist wirklich, so ist die Geschichte, ich werde den Gesalbten des Herrn nicht antasten. Das heißt, das Wort der Gesalbte, der Christus, bedeutet der von Gott eingesetzte König, der von Gott gesalbte König. Und das, was die Apostel verkündigen und was unsere Botschaft als Christen ist, ist, Jesus ist der Herr. Er ist der König. Er ist auf dem Thron, er sitzt fest und er regiert. Und er stellt sein Volk, Gott dem Vater, wieder her, ihm wohlgefällig zu sein. Er ist die Lösung für all die Dinge, die nie funktioniert haben. Ein echter König muss auf dem Thron sitzen und ein echter König wird seinem Volk, Gottes Volk, dem Paradies wiederherstellen. Jesus ist der König. Ich weiß, es war heute vielleicht nicht so die Motivationspredigt, wie gehst du mit deinen Finanzen um oder was machst du mit deiner zänkischen Ehefrau. Aber es ist ein Überblick, weil der Überblick dir helfen kann, in deinem Leben auszurichten nach demjenigen, der regiert. Was bedeutet es für dich, dass Jesus der König ist? Wir müssen uns ein bisschen davon abwenden, von der Idee, dass ein König, ich weiß, wir haben gar kein Gefühl für diesen Begriff König, weil immer wenn wir König hören, denken wir an die Klatschpresse. Irgendein König hat wieder vielleicht versucht, irgendjemanden ein Kind zu kriegen von gerade mal nicht der Königin, sondern irgendjemand anders. Irgendwelche Nachrichten, der König ist zu Besuch, gerade da, ist fotografiert worden mit irgendjemandem am Strand, etc., etc. Das der Wort König, denkt nicht an, keine Ahnung, wie heißt die, Ludmilla oder irgendwo da, ist egal. Ja. Das Wort König bedeutet Herrscher, es bedeutet Regent, es bedeutet jemand hat die Macht zu sagen, wo es lang geht und alle, die zu ihm gehören, sagen Yes, Sir. So wie ich das heute früh meiner Frau gesagt habe, als sie gesagt hat, schon deine Stimme, red mit nicht vielen Leuten, habe ich gesagt, yes, ma'am. So, jetzt wisst ihr, wie es bei uns zu Hause vorgeht, vor sich geht, ja. Nein, wirklich. Christus, wenn du zu Jesus kommst und ihn Christus nennst, sagst du zu ihm, du bist mein rechtmäßiger König. Du darfst in meinem Leben entscheiden, wo es lang geht. Und derjenige, der ein echter Christ ist, sagt das nicht nur, sondern hat auch noch Freude daran, das zu sagen und umzusetzen. Ist euch schon mal aufgefallen, dass in deinem Herzen dir es Freude macht, die Arme zu heben und zu sagen, regier in mir, regier in mir. Ich kann nicht singen, weil man nicht so kann. Kann sowieso nicht singen, geschweige denn heute. Ja? Aber ihr kennt das Lied. Wir haben eine Freude daran, zu singen, regier in mir. Wenn du diese Freude spürst, ist es ein Anzeichen, dass du wiedergeboren bist. Dass Gott etwas in dir bewegt hat. Das ist nicht normal. Wenn du gern zu Jesus kommst und sagst, du bist mein Herr, das widerspricht der Natur des Menschen. Wenn du es gern sagst und sagst, regier in mir, zeigt das, dass Gott dich von Neuem geboren hat und dass in dir die DNA des Himmels sitzt, die Christus gern als König akzeptiert. Aber was passiert im alltäglichen Leben? Ist Jesus wirklich dein König? Richtest du all deine Lebensumstände danach aus, dass das, was er sagt, letztendlich und ultimativ richtig ist? Ich habe mehrmals im letzten halben Jahr traurig miterleben müssen, wie Ehemänner oder Ehefrauen ihren Partner verlassen haben, zu dem sie vor vielen Jahren gesagt haben, mit viel Freude, Gott, Christus ist Zeuge in meinem Bund. Und plötzlich ist irgendwas nicht richtig. Der andere hört nicht genügend zu, verdient nicht genügend Geld, man kann woanders mehr Karriere machen, was auch immer es ist. Keine Scheidungsgründe, keine legitimen Scheidungsgründe. Aber man hört mehr darauf, was man selber will, als dass man zuallererst sagt, egal wie es in meiner Ehe aussieht, Christus ist König. Und was er will, das will ich auch. Und mit diesem Wort lasse ich euch einfach heute nach Hause gehen. Von Anfang an hat Gott gesagt, die Lösung für ein sündiges Volk ist ein Mann nach meinem Herzen regiert. Und im 2. Samuel sagt Gott, es ist nicht David, es ist der Nachkommen Davids. Der Mann, der Lösung für all unsere Probleme, die Lösung für all unsere Herausforderungen, ist jemand, der heißt Jesus Christus. Darf er in deinem Leben regieren und darf er bestimmen, wo es in deinem Leben lang geht? Lass uns noch zusammen beten. Jesus, als du geboren wurdest, kamst du nicht von ungefähr und Gott hat nicht was völlig Neues und Überraschendes gemacht, sondern als die Weisen aus dem Osten gefragt haben, wo ist der geborene König, warst du die Erfüllung. Du bist die Erfüllung der Verheißung des Alten Testaments, als Gott gesagt hat, ein König wird regieren und er wird mein Volk wiederherstellen und er wird es lenken und leiten in Gerechtigkeit und seine Herrschaft wird ohne Ende und groß sein. Jesus Christus, wir glauben an dich, dass du der Herrscher bist. Wir glauben, dass du zur Rechten des Vaters sitzt und dass du, wie die Menschen in der Offenbarung dir zusingen, König der Könige und Herr der Herren bist. Und wir lieben es, uns dir unterzuordnen und zu sagen, sprich, Herr.